HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich begrüße als Gast Wolfram Eilenberger, den Geistesgipfelstürmer. Mein Name ist Ruth Stäblein. Dass man mit einem philosophischen Buch einen Bestseller landen kann, ohne sich auf Plattitüden zu stützen, das beweist Wolfram Eilenberger. Er hat auf verständliche und unterhaltsame Art ein Buch über das große Jahrzehnt der Philosophen veröffentlicht. 1919 bis 1929 war für sie die Zeit der Zauberer, so der Titel ihres Buches. In den 1920er Jahren blühte die deutsche Philosophie auf, behaupten sie, mit Figuren wie Walter Benjamin, Martin Heidegger, Ernst Cassirer und Ludwig Wittgenstein. Ein Kleeblatt des deutschen Denkens, sagt Wolfram Eilenberger. Warum soll ausgerechnet in den 1920er Jahren die deutsche Philosophie so stark gewesen sein, nach dem Ersten Weltkrieg, während der Inflation, als die Weimarer Republik am Scheitern war, Herr Eilenberger?
Es ist sicher so, dass die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine Zeit der Desorientierung, der großen Schwankungen, auch der Ängste und Nöte, wie auch der Euphorie und Hoffnungen waren. Und solche Zeiten schwerer kultureller Desorientierung sind gute Zeiten für die Philosophie, insbesondere in einem Land wie Deutschland, das von diesem Krieg in ganz besonderer Weise beeindruckt und beschwert war. Denn es war ja nicht nur so, dass ein Krieg zu Ende gegangen war, zwei Kaiserreiche im deutschsprachigen Raum gingen unter und auch eine Leiterzählung dessen, was der Mensch war und sein sollte, die kantische Leiterzählung der Aufklärung, die Zivilisierung des Menschen durch Bildung war fragwürdig geworden. Und in dieses Vakuum, in diesen Abgrund blicken die vier Helden meines Buches, sie sagten es, Wittgenstein, Heidegger, Benjamin, Cassirer, und versuchen die Frage, was ist der Mensch, auf eigene und neue Weise zu beantworten.
Was verbindet eigentlich diese vier Namen, diese vier Figuren? Bisher hat man eigentlich so in dem Zusammenhang, dass die ein Quartett bilden könnten, nicht gehört. Die waren doch eher einander fremd, vielleicht noch am ehesten ja, durch dieses Davoser Treffen, auf das Sie anspielen.
Nein, in der Rückschau verbindet sie, dass sie die großen Schulgründer der großen Philosophenschulen sind, die heute noch das akademische wie öffentliche Philosophien dominieren. Heidegger steht am Ursprung des Existenzialismus, der Hermeneutik, auch der Dekonstruktion. Wittgenstein ist eine Gründungsgestalt der analytischen Sprachphilosophie, die heute sehr dominant ist. Walter Benjamin ist ein Urkopf der Frankfurter Schule und kritischen Theorie, und Ernst Cassirer schließlich ist einer der Gründungsgestalten der Kulturwissenschaften und Kulturphilosophie. So kann man in der Rückschau sagen, dass diese vier Denker das Zelt unseres Denkens aufgeschlagen haben. Was sie aber auch eint und damals schon einte, war eine gemeinsame einende Antwort auf die kantische Grundfrage, was ist der Mensch? Und die Antwort, die alle vier auf eigene Weise geben, lautet, der Mensch ist ein sprechendes Wesen. Die Sprache ist der Grund und das Fundament unserer Lebensform.
Das, was wir dann später mal als Linguistik-Turn bezeichnet haben. Trotzdem erstaunlich, weil ja doch Heidegger als Sprachphilosoph nicht besonders hervorgetreten ist. Er ist ja mit anderen Dingen aufgefallen.
Das ist wahr. Heidegger ist sicher derjenige, der dann ab 1929 noch eine distinktere, sichtbare Wendung zur Sprache nimmt. Aber in diesen 20er Jahren hat Heidegger eine Vermutung, die auch alle anderen drei Helden meines Buches treibt, nämlich, dass das Vokabular, mit dem wir uns selbst als Menschen beschreiben, seit 2500 Jahren im Falle von Heidegger, falsch ist. Dass wir die falschen Begriffe wählen, um unser in der Welt sein zu beschreiben. Und was tut Heidegger dann 1926, 27 mit seinem großen epochalen Werk Sein und Zeit? Er versucht, ein neues Vokabular zu erfinden für das, was der Mensch ist. Der Mensch ist dann kein Subjekt mehr, er ist ein Dasein. Er hat keine Wirklichkeit mehr, er hat eine Umwelt. Er ist nicht geboren, sondern geworfen. Das heißt, aus sehr alltäglichen Begriffen gewinnt Heidegger ein neues Verständnis, was es für uns heißt, in der Welt zu sein. Und es ist eben ganz anders als für Tiere, Steine oder Pflanzen, so argumentiert Heidegger. Und nur mit einer neuen Begrifflichkeit bekommen wir das auch zu sehen und vor Augen.
Wenn du Phänomenologe bist, kannst du über einen Aprikosencocktail sprechen, und es ist Philosophie, hatte Jean-Paul Sartre in einer Bar in Paris zu hören bekommen. Sie sprechen über das Liebesleben von Heidegger und Treffen des Pudels kann seine Philosophie im Wesen.
Das stimmt, wobei dieses Buch ist ja eigentlich zunächst einmal kein Buch über Theorien oder über akademische Philosophie, es ist ein Buch über den Zusammenhang von Existieren und Denken, von Lebenspraxis und Theorie und die Frage, wie die Liebe und der Einbruch des Menschen in das eigene Dasein, wie Heidegger das wunderbar formuliert 1925, was das für das eigene Denken bedeutet, das ist für alle vier wichtig und bei Heidegger besonders wichtig, weil seine Philosophie eine Philosophie der Vereinzelung, der heroischen, auch männlichen Einzelkeit ist. Nur als Einzelner hat der Mensch überhaupt die Aufgabe und die Möglichkeit, sich selbst zu finden. Und dann geschieht eben 1925 in seinem Fall etwas. Er verliebt sich, wie er sich noch nie im Leben verliebt hat, in Hannah Arendt. Und dann muss er auch über seine Philosophie in neuer und anderer Weise nachdenken, weil er begreift, dass er eben nicht in der Weise allein und auf sich geworfen ist, wie er das davor glaubte.
Sie zitieren auch einen Brief von Martin Heidegger an seine geliebte Elisabeth Bloch-Mann und er schwärmt ihr dann vor von hochgespannten Intensitäten eines sinnvollen Lebens. Heidegger war da 1919 verheiratet. Können Sie uns den Zusammenhang zwischen seinem freien Liebesleben und seiner Philosophie erklären?
Das kann man, glaube ich, ganz in einem Wort sagen. Heidegger war Geistesgrieche und für die Griechen war der Eros des Denkens und die körperliche Anziehung eine Bewegung. Und auch bei Heidegger ist es so, wann immer sein Denken in Bewegung gerät, sucht er neue erotische Abenteuer, die für ihn sehr wichtig und verlebendigend waren. Und wann immer er neue erotische Abenteuer hat, gerät auch in seinem Denken etwas in Bewegung. Das heißt, er war auch jemand, der die sinnliche, die leibliche, die körperliche Anregung, vielleicht auch das Flirren und das Zittern, das mit solch einer Beziehung immer einhergeht, gesucht hat und die waren für ihn keine Nebensächlichkeiten und Nebenschauplätze, sondern es waren für ihn Kernanregungen seines Daseins, seines Denkens als Philosophen. Er war also auch ein Erotomane und er brauchte das als Motor seines Denkens.
Und er gebraucht eigentlich in diesem Liebesbrief schon zentrale Begriffe. Begriffe kann man vielleicht bei Heidegger nicht so sagen, aber Wörter, Worte, hochgespannte Intensitäten.
Das ist eine ganz interessante Beobachtung, denn Heidegger, wie übrigens auch Wittgenstein, wie viele Denker in den 20er Jahren, hat eine Theorie darüber, dass sich der Kern der eigenen Existenz, wie auch der Kern einer Kultur, in Sondersituationen, in Grenzsituationen, in Ausnahmesituationen zeigt. Das können Situationen der Todesnähe sein, es können Situationen der religiösen Erhebung sein. Es können aber auch Situationen des erotischen Rausches und Taumels sein. Und die Idee ist, dass wir normalerweise im Alltag in recht ungespannter Weise dahin vegetieren und in diesen eigentlichen Sondersituationen zeigt sich mutmaßlich etwas ganz Besonderes über uns. In dieser Beschreibung kann man schon sehen, dass es auch ein politisches Moment gibt, denn die Rede vom Ausnahmezustand und der Grenzsituation ist auch ein wahnsinnig wichtiger Begriff bis heute des rechten Denkens, der immer mutmaßt, dass wenn eine Gesellschaft in eine existenzielle Ausnahmesituation kommt, sich dann auch etwas Essentielles, Substanzielles in einem Volk oder einer Kultur zeigt und offenbart.
Grenzsituationen, das ist ja ein Begriff von Karl Jaspers, der den als Psychologe geprägt hat, der aber auch 1933 in die konservative Revolution abgedriftet ist mit seinen Thesen und auch Heidegger ist ja in dieses Fahrwasser gekommen. Sie haben selbst gerade die Aktualität angesprochen, Herr Eilenberger im Doppelkopf von HR2 Kultur. Herr Eilenberger, das sind eigentlich Momente, wo man sich wundert, dass Sie die aufschlüsseln, aber auch zum Beispiel jemanden wie Walter Benjamin zuschreiben.
Unbedingt. Auch bei Benjamin gibt es die Idee von Schlüsselereignissen, Schlüsselerfahrungen, die heißen bei ihm dann Schocks. Die sucht er nicht wie Heidegger auf der Hütte im Sturm, wenn das Gewitter um die Tannen sich wölbt. Benjamin sucht sie in Paris, wenn die Motorräder zur Rushhour knattern. Aber die Idee ist dieselbe. Es gibt sozusagen Fenster in eine andere Erkenntnis, in eine substanziellere wahre Welt, die sich in gewissen kritischen Situationen öffnen. Sie sprachen Herrn Jaspers an. Er hatte damals auch ein sehr wichtiges Buch geschrieben, die Psychologie der Weltanschauungen, die zu einem Art Kultbuch der kriegsversehrten Generation wurde. Und es ist wahr, dieses Buch, das ich geschrieben habe über die 20er Jahre, ist immer mit Blick auf unsere Zeit geschrieben, weil ich tatsächlich glaube, dass die Konstellation der 20er Jahre nicht nur prägend für unsere Kultur bis heute ist, sondern dass die Zeit, in der wir gerade leben, Spannungsverhältnisse aufweist, die denen der 20er Jahre so gleichen, dass es sinnvoll ist zu fragen, wer waren die großen Denker dieser Zeit und haben sie uns heute im mahnenden wie im öffnenden Sinne nicht manches zu erzählen.
Damit sprechen Sie aber auch die Gefahren an. Diese Bewegung der konservativen Revolution wird ja von einem CSU-Politiker auch wieder namentlich erwähnt als konservative Revolution, wurde ja damals von Denkern und Dichtern und Schriftstellern wie Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal und eben auch in diesem Umfeld war eben auch Karl Jaspers gewesen. Was ist denn das Gefährliche an dieser konservativen Revolution?
Ich glaube, dass das Gefährliche zunächst daran ist, den Begriff des Konservativen mit dem Rechten gleichzusetzen. Das war damals nicht so. Thomas Mann würde sich nicht als Rechter beschrieben haben und auch Karl Jaspers mit Sicherheit nicht. Und das Zweite ist sicher, dass diese Menschen in einer Zeit lebten, die der unseren insofern gleicht, als man die eigene Kultur in einem Zustand schwerer Verheerung, schwerer Desorientierung und auch schwerer Bedrohung von außen gesehen hat. Es gab zum Beispiel wie heute eine extreme Beschleunigung der Informationszirkulation durch neue Medien. Das Radio kam auf, das Fernsehen wurde zum ersten Mal überhaupt thematisch, der Film. Das heißt, es gab sehr, sehr viel mehr Information, die sehr viel schneller zirkulierte. Es gab einen Globalisierungsschub mit neuen Verkehrsmitteln, wie beispielsweise dem Ozeandampfer, die erste Ozeanüberquerung von Charles Lindbergh fällt in diese Zeit. Das heißt, es gab auch auf dieser Weise eine Globalisierung und Deutschland, auch aufgrund der Kriegserfahrung, war in einer Psychose, kann man sagen, der Bedrohtheit, des Werteverlustes und auch einer Angst vor dem, was man damals die Zivilisation im Gegensatz zur Kultur nannte. Das war auch schon damals eine stark anti-amerikanische Note, die auch stark antisemitische Züge trägt. Das sind alles Gedankenmotive, von denen man nicht nur sagen kann, dass sie uns nie verlassen haben, sondern dass sie immer noch unter uns, mit uns sind und hinter unserem Rücken Diskurse organisieren, von denen ich meine, dass sie uns nicht besonders gut tun.
Aber wie kann es passieren, dass der eine, Martin Heidegger, nach ganz rechts abdriftet zu den Nationalsozialisten und Walter Benjamin sich den Marxisten zuwendet?
Die einende Klammer dieser beiden und auch von Herrn Wittgenstein im Übrigen ist ja, dass sie gar kein positives Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie und Weimarer Republik hatten. Das ist ein fast verschwiegener Skandal der deutschen Philosophiegeschichte, dass die wirklich größten deutschsprachigen Philosophen kein produktives Verhältnis zur Demokratie entwickeln konnten. Man hielt das für schwach. Man hielt es auch kulturell im Prinzip für eine Importidee, die wahlweise aus Frankreich, aus England oder aus Amerika eingeführt oder aufgezwungen wurde, aber dem deutschen Geschichte und dem deutschen Wesen nicht entsprach. So gab es da fast eine Erzählung einer Okkupation von fremden Ideengut, das dem deutschen Wesen selbst nicht entspräche, nämlich das einer parlamentarischen Demokratie. Und dann konnte man eben wählen, Benjamin war ein extremer Charakter. Bei leicht anderen Kontexten und biografischen Wendungen wäre auch vielleicht eher nach rechts gekommen. Er hat auch immer wieder mit rechten Gedankengut selbst geflirtet. Bei Heidegger ist es sicher so, dass die Verankerung im ländlichen Milieu auch an katholische und völkische Jugendbünde da eine Affinität schon gebahnt haben, die sich dann 1933 auch ausagiert. Und bei Ludwig Wittgenstein war es beispielsweise so, der ist noch sehr lange nach Kriegsende, nach 1918, in einer Leutnantuniform durch Wien gelaufen und wollte eigentlich die Monarchie zurück. Das heißt, in dieser Verheerung der Kultur, die sie wahrnahmen, hielten sie Demokratie nicht für die Therapie, sondern für die Krankheit selbst.
Interessant an Ihrem Buch, Herr Eilenberger, ist auch, dass Sie verstehen, solche existenziellen Erfahrungen mit der Philosophie in Verbindung zu bringen. Und im Fall von Walter Benjamin ist es seine Liebesbeziehung oder seine Liebessehnsucht in Heidelberg zu Jula Kohn. Er war ja auch verheiratet, Walter Benjamin, aber er hatte eben diese Sehnsucht nach einem Neuanfang, nach einer neuen Liebe und die bringen sie auch in Verbindung ausgerechnet mit Karl Jaspers, mit dieser Grenzsituation, mit seinem Aufsatz über die Wahlverwandtschaften von Goethe.
Ja, Walter Benjamin hat eine ganz sagenhafte Gabe, Eigenschaft und vielleicht auch, kann man sagen, fast narzisstische Pathologie. Wann immer er ein persönliches existenzielles Problem hatte, machte er daraus eine weltbewegende Theorie. Und das ist auch für seinen grandiosen, bis heute unübertroffenen Essay über Goethes Wahlverwandtschaften der Fall. Er selber befand sich in einer Situation, in der seine Frau mit einem Freund von ihm anbändelte, während er mit der Freundin dieses Freundes anbändelte. Das heißt, eine Viererkonstellation, wie sie in Goethes Wahlverwandtschaften paradigmatisch vorgegeben war. Und er dachte über dieses Buch nach, er dachte aber auch immer über sein eigenes Leben nach. Wie soll ich leben? Wie kann ich verstehen, was mir widerfährt? Was für alle vier Denker dieser Zeit sehr prägend ist. Und das ist etwas, was mir beispielsweise beispielhaft erscheint und ich auch in diesem Buch herausarbeiten will, dass Philosophie eben zunächst einmal eine Weise ist, denkend der eigenen Existenz Gestalt, Halt und Orientierung zu geben. Und Walter Benjamin, so arkan, so fein ziseliert, so gebildet diese Texte sind, es sind immer Texte, die die Frage beantworten, wo stehe ich jetzt in meinem Leben, was soll ich tun, wohin soll ich gehen? Das heißt, es sind Briefe an sich selbst und Selbstverständigungen. Und so würde ich auch vieles, was Wittgenstein beispielsweise geschrieben hat, deuten. Und das versuche ich in diesem Buch auch herauszuarbeiten, dass das keine elfenbeinturmhaften Gedankenspielereien sind, sondern Weisen, das eigene Leben zu bewältigen. Und was anderes sollte Philosophie aus meiner Sicht auch gar nicht sein.
Aussagen über einen Cocktail, sagt Wolfram Eilenberger im Doppelkopf von HR2 Kultur. Herr Eilenberger, in unserer Sendung ist es die Regel, dass der Gast auch eine Musik auswählt. Was haben Sie als erstes vorzuschlagen?
Zuerst habe ich ein Lied von einem spanischen Liedermacher, der in den 70er, 80er Jahren auch in der Widerstandsbewegung Spaniens eine wichtige Rolle spielte, Paco Ibáñez. Er hat ein Gedicht vertont von einem katalanischen Dichter, José Agustín Cortisolo, den ich sehr schätze. Dieses Gedicht heißt Palabras para Julia und der Dichter schreibt es an seine Tochter und erklärt ihr, wie schön die Welt sein kann, wie wunderbar es sein wird, dass sie Liebe und Freunde finden wird. Und dieses Lied ist aber sehr traurig und tatsächlich hat sich der Dichter auch kurz nachdem er es gedichtet hat, mit einem Sturz aus dem Fenster das Leben genommen. Das heißt, es ist ein Lied von berührender Schönheit und Hoffnung, in dem gleichzeitig sehr viel Traurigkeit steckt und das ist eine Traurigkeit, von der zum Beispiel auch die vier Helden meines Buches existenziell sehr viel wussten.
Palabras para Julia von Paco Ibáñez.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Como un aullido interminable, interminable.
Das waren die Palabras para Julia von Paco Ibáñez aus dem Canta a José Agustín Goytisolo, der Bruder von Juan Goytisolo, der sich damals auch umgebracht hat, wie 1940 in Portbou in Katalonien Walter Benjamin. Damit haben wir den Zusammenhang zwischen Ihrem Werk, Wolfram Eilenberger, und dieser Philosophie, diesem Nachdenken über die großen Denker, deutschen Denker des 20. Jahrhunderts, der 1920er Jahre schon angerissen im Doppelkopf von HR2 Kultur. Herr Eilenberger, wie arbeiten Sie eigentlich? Also wir haben jetzt schon einen gewissen Einblick bekommen. Sie interessieren sich für die Biografien und setzen die in direkten Zusammenhang mit dem Denken, versuchen eigentlich das Denken zu erschlüsseln in der Existenz der jeweiligen Denker.
Ja, das würde ich sagen. Es ist für mich eine Bewegung, wo Denken und Existieren Hand in Hand gehen, sich gegenseitig bereichern, bedingen und auch verstellen. Denn es ist ja gar nicht immer so, dass diese vier Denker große Öffnungen erfahren hätten durch das Denken, sondern auch Engen, Ängste, Depressionen. Drei von ihnen waren stark selbstmordgefährdet, hatten Depressionen. Viele von ihnen hatten wirklich große Beschwernisse in der eigenen Existenz und dieses Erwartung, die man an die populäre Philosophie derzeit stellt, Philosophie solle glücklich machen oder Philosophie sei ein Glücksrezept, das ist etwas, dem ich mit großer Skepsis begegne. Ich glaube, das ist genauso falsch, wie man jetzt sagen würde, Sport ist gesund, insbesondere Leistungssport. Wir wissen alle, dass wenn das mal eine ernste Sache wird, dass das nicht gesund ist und die Philosophie handelt nicht in Glück, sie handelt in Erkenntnis, sie handelt in Klarheit, sie handelt in Momenten, in denen sich etwas zeigt, was das Leben lebenswert macht. Dieses dauerhafte, insbesondere schale Glück ist nicht das Versprechen der Philosophie und in diesem Buch versuche ich zu zeigen, was es heißen kann, ein Leben im Geist und im Denken zu führen, dass es ganz verschiedene Ausgestaltungen gibt, das sind ganz verschiedene vier Menschen, aber zum Beispiel Ludwig Wittgenstein, der ein wirklich leidgeprüftes, schweres, von Selbstverfluchungen begleitetes Leben führte, der hatte als letzte Worte auf seinem Todesbett, sagt ihnen, ich hatte ein wunderbares Leben. Das sind immer noch Sätze, bei denen es mir ein Schauer über den Rücken jagt, weil es auch zeigt, worin der Preis eines philosophischen denkenden Lebens besteht. Und er hätte kein anderes gewollt. Und ich würde die vier auch nicht so verstehen, dass sie so anders sind wie Sie und ich oder unsere Hörer. Sie sind vielleicht ein bisschen talentierter, ein bisschen intensiver, getriebener. Aber dieses Glück der Öffnung des Denkens, das kann jeder erfahren. Und davon will ich etwas vermitteln.
Wir hatten schon über den Wahlverwandtschaften-Aufsatz von Walter Benjamin gesprochen. Da wird ja auch ein Ausweg gezeigt, der vielleicht gangbar ist. Also nicht so leicht gangbar, das ist nicht der Weg zum profanen Glück. Ich habe schon in der Einleitung gesagt, dass Sie in Ihrem philosophischen Buch sich nicht auf Plattitüden stützen, wie manche Lebensberater oder Glücksberater, die sich Philosophen schimpfen, aber eigentlich mit Philosophie nicht viel zu tun haben. Von denen unterscheiden Sie sich. Und wenn man eben auch in Ihrer Sichtweise diesen Aufsatz von Benjamin liest, dann zeigt er einen Ausweg. Also vielleicht sollten wir es nochmal rekapitulieren.
Gerne,
Die Wahlverwandtschaften handeln von einem Quartett von im Grunde genommen vier Ehebetrügern.
So kann man das sagen. Es sind vor allem vier Menschen, die sich auf der Höhe ihrer Bildung einer Illusion hingeben, die für die Aufklärung selbst bestimmend war, nämlich die Idee, dass ein Subjekt wählt, Entscheidungen trifft, Herr und transparentes Subjekt seiner eigenen Gedanken ist. Und was Benjamin sagt einerseits ist, dass diese Illusion der Aufklärung eine ist, die uns für die wahre Schönheit des Lebens im Prinzip blind macht, weil in diesen Wahlverwandtschaften wird aufgeführt, so sieht es Benjamin, wie wir Herr und auch Gefangener von Prozessen sind, die uns selbst nicht vollkommen transparent sind. Die Ereignisse der Liebe sind da besonders prägsam.
Deswegen schicksalhaft.
Schicksalhaft und damit auch nicht im eigentlichen Sinne schuldbeladen. Wir wissen aber alle, dass man sich nicht willentlich verlieben kann, sondern dass das Lieben ein Geschehnis ist, das über einen kommt. Genauso wie jeder Einfall, den wir haben, wenn er den Namen verdient, nicht etwas ist, was wir produzieren können, uns fallen die Dinge ein. Das heißt, es ist ein Moment der Passivität, der Ausgesetztheit, auch des Unbewussten. Und worauf Benjamin hier hinweist in vieler Weise, ist, dass die Art und Weise, wie wir in der Welt sind, durch das aufklärerische Subjekt in der Weise falsch beschrieben ist, dass wir nicht Herr über unsere eigenen Gedanken, Gefühle, über unsere Untiefen sind und dass es viel Wert hat zu zeigen, dass es nicht so ist, weil sich dann Freiheits- und auch Verzeihensräume öffnen für uns alle. Ich glaube, wir brauchen das nirgendwo dringender als in den Beziehungen, die wir führen. Und wenn wir uns so verstehen, dass wir Liebe nicht mehr als Zufall begreifen, dass wir Beziehungen für machbar halten, dass wir Liebe für planbar halten, dann beschreiben wir uns in einer Weise, die unser Leben sehr viel ärmer macht. Das glaubte Benjamin damals. Das kann man heute vielleicht nicht deutlich genug sagen.
Und es gibt eben in diesen Wahlverwandtschaften von Goethe eine Novelle von den wunderlichen Nachbarskindern. Und da ist das eine Mädchen, das sich aus dem Boot stürzend ins Wasser eben stürzt und der Nachbarjunge rettet sie. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man dem Schicksal entgehen kann, indem man es auf sich nimmt und die Gefahr auf sich nimmt.
Genau, Benjamin nennt das die Unterscheidung zwischen einer Wahl und einer Entscheidung. Eine Wahl trifft man zwischen verschiedenen Zahnpastatuben oder verschiedenen Schuhen im Regal. Eine Entscheidung ist nicht rational in diesem Sinne. Eine Entscheidung wird nicht durch Gründe fundiert, sondern durch gewisse Formen der Selbstfindung im Moment. Und die eigentlich wichtigen Ereignisse in unserem Leben, würde Benjamin sagen, das würde auch Wittgenstein sagen, das würde auch Heidegger sagen, haben nicht den Charakter einer Wahl, sondern einer Entscheidung. Und Sie sehen, das ist so ein bisschen ein Vokabular der existenziellen Aufgeladenheit. Das führt uns jetzt wieder zurück auf die Sondersituation, auf die Grenzsituation. Denn tatsächlich ist auch bei Benjamin die Vermutung, dass wir in solchen Situationen, in denen wir entscheiden müssen, unser Leben in einer Weise bahnen, die mit Vernunft, mit Grund, mit Aufklärung nichts zu tun hat. Und das sind mutmaßlich die eigentlich Entscheidenden. Und da sehen Sie, dass die ganzen 20er Jahre in einem, wie soll ich sagen, Annäherungs-Vermeidungsverhältnis zum Thema Vernunft stehen. Es waren ja auch sehr unvernünftige Jahre, unvernünftiger Freude, unvernünftiger Exzesse, unvernünftiger Lebenslust. Und die Philosophen meiner Zeit nennen das manchmal auch Jahre des Sprungs. Der Sprung ist eine weitere Metapher, die bei Wittgenstein und Heidegger beispielsweise extrem wichtig ist. Und dieser Sprung ist mit der Entscheidung verbunden in dem Sinne, dass ein Sprung in ein neues Leben keine Gründe kennt, sondern nur die Entscheidung selbst. Er kann auch durch nichts anderes gerechtfertigt werden als durch das Leben, das man dann führt. Und beispielsweise Ludwig Wittgenstein schenkt 1919, als er aus dem Krieg kommt, sein gesamtes Geld weg, weil er sagt, ich kann nicht anders leben. Das ist für ihn keine Wahl zwischen verschiedenen Lebensmodellen. Das ist eine Entscheidung, ein Sprung in eine neue Existenzweise.
Ludwig Wittgenstein, der immerhin einer der reichsten Erben seiner Zeit war, Milliardär, und der dann eben diesen Reichtum seinen Geschwistern geschenkt hat und Volksschullehrer wurde, aber dabei auch nicht glücklich wurde, sondern einsam war, auch zum Katholizismus konvertiert ist. Dieses Phänomen des Sprungs, der Rettung, der Konversion, der ja ist ja wesentlich für diese 20er Jahre und möglicherweise auch für unsere heutige Zeit. Vielleicht ist da noch ein weiterer Begriff, der dann von Heidegger kommt, wichtig, die Entschlossenheit. Also, dass man auf dem Sprung sein muss, den Sprung wagen muss und dann im Grunde auch diese Bereitschaft haben muss, ein Wagnis einzugehen, sogar sein Leben einzusetzen. Das Leben ist der Güter höchstes nicht, heißt es bei Schiller. Ja. Und das ist da in den 20er Jahren diese brenzlige Situation und das Wagnis da. Aber heute wird es vielleicht von der falschen Seite eingegangen.
Ja, Sie sehen ja schon an dieser ganzen Beschreibung, dass es dort einen gewissen eine Irrationalismusfalle gibt. Zum Beispiel, als Heidegger seine Vorlesung in Marburg hielt, von der Entschlossenheit, in die man wagen muss, dass die Philosophie eine neue Lebensform nahelegt, die keinen Grund kennt, sondern in der Todesnähe selbst, in ihrer Intensität erspürt haben muss. Es gibt einen Witz, dann kamen die Studenten aus den Vorlesungen raus und sagten, ich bin wild entschlossen, ich weiß nur noch nicht wozu. Und daran sehen Sie, dass diese Diktion der Entschlossenheit, des Wahl, der Sprung, das hat eine große Leere, es hat eine große Verführung. Man hat das Gefühl, da wird sehr groß geredet, man weiß aber nicht, wie das im Alltag in eigentlicher Weise umzusetzen wäre. Und wie gesagt, es hat politisch auch extrem bedenkliche Momente, denn diese Diktion des Sprungs, der Wahl, der schicksalhaften Entscheidung, das sind natürlich Momente, die man auch dann in der nationalsozialistischen Rhetorik sieht, die dann mit Führer- und Guru-Gestalten einhergeht, sodass man den eigenen Verstand sozusagen an der Schwelle abgibt. Und auch Heidegger, auch Wittgenstein hatten diese Meisterdenker, diese Kultgestalt, fast diese guruartige Anziehung auf junge Menschen. Das sind sehr ambivalente Phänomene in der Philosophie, die ich versuche in diesem Buch auch darzustellen. Und über eine Gestalt haben wir noch gar nicht gesprochen, die frei von solchen Anwandlungen und auch Gedanken war und nicht weniger genial, nämlich Ernst Cassirer, der Einzige ist, der die Fahne der Vernunft, die Erzählung der Aufklärung, die Kant und Goethe als Leitsterne der deutschen Kultur auch in dieser Zeit hochhielt und auf ganz neue Weise deutete und entwickelte.
Ich möchte trotzdem nochmal auf diesen Begriff der Entschlossenheit zurückkommen. Der französische Philosoph Jacques Derrida, der sich auch als Erbe von Heidegger verstanden hat, hat ja dagegen den Begriff der Unentscheidbarkeit gesetzt. Also das ist ja eigentlich eher was, was heute ja zumindest in dieser kosmopolitischen, unentschiedenen, offenen Lebensweise viel verbreiteter ist als dieses fanatische Denken, was wir jetzt auch wieder von der ultrarechten Seite zu spüren bekommen. Die sind entschlossen, während, sagen wir mal, so diese linksliberalen, philosophischen, zurückhaltenden, höflichen Menschen eher unentschieden sind.
Das könnte man sagen, Benjamin würde das als Zaudern oder Zögern nennen und als eine gewisse Erkenntnistugend hervorheben. Man kann das, glaube ich, in zwei Weisen bestehen. Es gibt eine Unentschlossenheit, unter der Subjekte neigen. Das ist eine Unentschlossenheit, die mit mangelnder Selbstfindung und Selbstklarheit zu tun hat. Das ist, glaube ich, nicht etwas, was Derrida oder Benjamin damit meint. Aber es gibt ein Bewusstsein dafür, dass eine Ermächtigungsrhetorik über das eigene Leben, ihre Fallen, ihre dunklen Blicke und auch ihre Verführungen hat. Und dieses Zaudern, das Zögern, das Bewusstsein dessen, dass was immer ich tue, ich keine guten Gründe letztlich dafür haben werde, das kann auch eine Tugend sein, die ein Zurückhalten, skeptisch, maßvoll, vielleicht sogar bescheiden sein lässt. Das heißt, auch hier haben Sie eine Ambivalenz in dem Begriff der Unentschlossenheit oder der Unentscheidbarkeit. Denn einerseits kann man sagen, wenn Dinge nicht entscheidbar sind, dann werfe ich mich auf eine Seite, weil sie ja nicht entscheidbar sind. Und das andere Mal könnte man sagen, weil sie nicht entscheidbar sind, misstraue ich allen Rhetoriken der Klarheit, der Rationalität, der Wahl. Und eine Rhetorik, die in dieser Zeit in unserer besonders wirkmächtig ist, ist die der rationalen Wahl, als ob es überhaupt gar keine Entscheidungsdilemmata gäbe, sondern dass man, wenn man vernünftig an Sachen rangeht und seinen Nutzen maximieren will, immer genau weiß, was man zu tun hat. Ich würde den Einsatz von Herrn Derrida schon in der Tradition von Herrn Benjamin beispielsweise sehen in dieser Hinsicht, aber es ist keiner, der auf eine existenzielle Intensivierung angeht, sondern von einem Misstrauen geprägt ist dessen, wie klar wir uns über unsere eigenen Motive eigentlich sein können.
Sie hatten in Ihrem Buch Gipfelstürmer genannt. Für Sie sind Gipfelstürmer Kassierer und Heidegger in Davos. Auf diese Begegnung läuft Ihr Buch hinaus.
Das stimmt. Es gibt einen narrativen Rahmen in diesem Buch, das von 1919 bis 1929 diese 10 magischen Jahre, diese Explosion des Denkens nacherzählt, chronologisch. Und 1929 geschieht etwas, was vielleicht das bedeutendste Ereignis der deutschsprachigen Philosophiegeschichte war in der Nachsicht. Es gibt ein Treffen zwischen Ernst Cassirer, Jude, großbürgerlicher Hintergrund, Humanist, damals der bedeutendste Kopf des sogenannten Neukantianismus, und Martin Heidegger, der neue Shootingstar, der frische Autor von Sein und Zeit. Die beiden treffen sich wo? Sie treffen sich in einem Kurhotel in Davos, um eine Frage zu besprechen, welche, was ist der Mensch? Zwei Generationen, zwei Weltsichten, zwei Wege, unsere Kultur zu deuten, prallen da aufeinander, und zwar vor einem ganz besonderen Hintergrund, nämlich den, dass Thomas Mann 1924 in diesem großen Roman Der Zauberberg auch schon so eine Disputation vorgezeichnet hatte zwischen Naphta und Settembrini, sodass Cassirer und Heidegger das wirklich unheimliche Gefühl haben mussten, eine Art Wiederaufführung des Zauberberges betreiben zu müssen. Und es war eine legendäre Konferenz, die auch deswegen so wichtig war, weil im Prinzip die gesamte geistige, jugendliche Elite, die später dann die Nachkriegsphilosophie prägen sollte, dort anwesend war. Und Heidegger, der forsche Junge, der trat aus diesem Generationenkonflikt als vermeintlicher Sieger hervor, was eben besonders unheimlich ist, wenn man sich überlegt, dass Ernst Cassirer, der Jude war, 1933 dann Deutschland verlassen musste und seine Lehrtätigkeit aufgeben musste, fast an demselben Tag, an dem Heidegger als Rektor der Universität Freiburg inauguriert wurde und der NSDAP beitrat, sodass man sagen kann, dass 1929 der Zeitpunkt ist, an dem dieses extrem kreative Feld auseinanderbrach und auch nie wieder in dieser Intensität und Kreativität zueinander fand.
Wir hören den zweiten Titel, den Sie ausgewählt haben. Wolfram Eilenberger im Doppelkopf von H2 Kultur. Können Sie ihn vorstellen, bitte?
Das ist ein Titel von Nick Cave, der heißt There's a Kingdom. Das ist, glaube ich, einer der philosophischsten Songs, die ich kenne. Nicht nur, weil Kant beispielsweise und der kategorische Imperativ in gewisser Weise zitiert werden, auch Ralph Waldo Emerson. Einige Philosophen sind dort textlich mitlaufend, und die Kernaussage dieses Liedes ist, dass es einen König in dieser Welt gibt, dass er aber auf der Grenze zwischen der Immanenz und der Transzendenz liegt. Das ist etwas, das bei Nick Cave als Künstler sehr wichtig ist. Er stellt sich Fragen nach Gott, er hält sie für wichtig. Er glaubt aber nicht, dass dieser Gott außerhalb der Welt ist, sondern an der Grenze zu ihr. Es ist ein wunderbares Lied, und es ist wirklich auch von großer philosophischer Tiefe.
Wir hören Nick Cave and the Bad Seeds mit dem Song, mit dem Titel There is a Kingdom, auf Wunsch von Wolfram Eilenberger im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruth Hartstäblein als Gastgeber. Cave and the Bad Seeds mit dem Titel There is a Kingdom, auf Wunsch von Wolfram Eilenberger im Doppelkopf von H2 Kultur. Herr Eilenberger, Sie haben die Phil Cologne mitbegründet, haben das Schweizer Fernsehmagazin Sternstunden der Philosophie moderiert, waren bei der Zeit Kolumnist. In den Augen von Martin Heidegger gehören Sie also zur Fraktion der Uneigentlichen, der Jemeinigen, die nur Gerede verzapfen und Meinungen verkünden, aber nicht zum wahren Sein vorstoßen.
Das ist ganz interessant, was Sie sagen, denn es ist tatsächlich so, dass gerade in den 20er Jahren es eine Spaltung gibt. Es gibt Philosophen, die einen großen Hass auf den Journalismus als Journalismus entwickeln. Heidegger gehört unbedingt zu ihnen. Dann gibt es Philosophen, die eigentlich Journalisten sind und auch die Journalismus hassen, wie Karl Kraus zum Beispiel, der das vorbereitet und eine wichtige Stimme dieser Generation war. Und dann gibt es Denker wie Walter Benjamin, die in den Formaten des Journalismus die Philosophien erneuern, ein neues Feuilleton erfinden und prägen. Das heißt, das Verhältnis von Philosophie zu Journalismus ist in dieser Zeit ganz besonders interessant. Und Sie haben recht, das, was ich tue und auch vielleicht das Buch, das ich geschrieben habe, sogar wäre in den Augen von Herrn Wittgenstein und Herrn Heidegger eine Form der Profanisierung des schlechten Geredes und des Geschwätzes. mit diesem Vorwurf muss ich leben. Ich glaube aber schon, dass es Möglichkeiten gibt, die Tiefe und auch die Relevanz dieser Gedanken zu vermitteln, ohne sie zu profanisieren, ohne sie hässlich und klein zu machen. Und tatsächlich war es für mich in dem, was ich seit 20 Jahren beruflich tue, eigentlich immer ganz einfach. Ich habe diese Denker gelesen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Gedanken sind, die für mein eigenes Leben und auch für meine Gemeinschaft sehr wichtig sind. Und ich fragte mich immer, warum sich nicht mehr Menschen dafür interessieren. Und das ist sozusagen die Mission. Ich glaube, ich weiß, was das in meinem eigenen Leben bedeutet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für mehr Menschen in gleicher Weise ähnlich wichtig und produktiv sein sollte.
Profanieren war für Walter Benjamin nichts Negatives. Im Gegenteil, profane Erleuchtung war für ihn die Mobilisierung der Kräfte des Rausches, für die Revolution zu gewinnen. Das war das Motto der Surrealisten. Profanieren wollte er auch seine eigenen Ideen. Es gibt ja eine Formulierung, lieber Wein zu Essig vergären und damit unbrauchbar machen, als ihn für die Feinde brauchbar zu machen.
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Figur bei Benjamin. Benjamin hat einen Verdacht, den ich teile. Der liegt darin, dass wir manche Denker auf ein Podest stellen, nicht um sie zu feiern, sondern um sie zu vermeiden. Benjamin ist selbst so ein Denker geworden, der auf ein Denkpodest gestellt wurde, gerade hier auch in Frankfurt, um ihn nicht in seiner Relevanz wahrzunehmen, sondern in einer Art Heiligengestalt zu vermeiden, auch seinem Leben, seinem Denken, seiner Existenz gar nicht gerecht zu werden. Es ist für mich sehr bedauerlich und auch fast nicht zu glauben, zu sehen, wie in den 60er Jahren, 70er Jahren eine Gestalt von Benjamin, seine Art Jesusheilige Gestalt entworfen wurde, die seiner Existenz und seiner Selbstsicht in keiner Weise gerecht wurde. Das heißt, wenn es um Profanierung geht und man arbeitet Benjamin, ist Benjamin der Erste, den man profanisieren muss und ins Leben zurückholen muss. Mein Buch versucht das. Aber Sie haben recht. Alltagsphänomene, das können Turnschuhe sein, das können Werbungen sein, das können Blicke sein, zum Beispiel wie in den Passagen neue Blicke miteinander gewechselt werden bei Benjamin. Das sind für ihn Schlüssel, um das Ganze einer Zeit zu dekodieren. Benjamin hatte eine Sicht, die man vielleicht monadologisch nennen kann. Da glaubte, dass in den kleinsten und übersehensten Einzelheiten unserer Kultur sich das Mark des Ganzen zu sehen gibt. Und sein Schreiben ist eine Art Entfaltung, Entschlüsselung der kleinsten Dinge, die dann aufs Größte gehen. Das ist eine wundervolle Weise zu schreiben. Und das ist einerseits eine Profanisierung, andererseits ist es auch eine Heiligung, gerade des Profansten. Das heißt, diese Bewegung geht in beide Richtungen und das macht diese Art zu schreiben so ungeheuer faszinierend.
Wolfram Eilenberger, wie sind Sie überhaupt zur Philosophie gekommen?
Die Frage ist ja schon so, ob die Philosophie zu einem kommt oder man selbst zur Philosophie. Ich glaube, es gibt so etwas wie einen Samen, der in jeder Person, die sich für Philosophie interessiert, begründet sein muss. Und dann muss ein Beet und eine Erde geschaffen werden, damit dieser Samen auch aufgeht. Eine Geschichte, die meine Eltern erzählen und die, glaube ich, deswegen wichtig ist, weil sie über die Philosophie viel sagt, ist, dass ich als zweijähriges Kind wohl mal an einem Badesee war, die Sonne schien, alles war wunderbar und ich rümpfte die Nase und sagte, hier stimmt doch was nicht, hier riecht's doch nach Scheiße. Und dieser Vermutung, dass in der Welt, die so wunderbar erscheint, irgendetwas fundamental nicht in Ordnung sein könnte und auch den Mut, das fast mit kindischer Insensibilität auszusprechen, das sind zwei Dinge, die Philosophie, glaube ich, fundamental sind. Glaub nicht, was man dir vorsetzt, versuch zu sehen, was wirklich ist und habe den Mut, es dann auch auszusprechen. Das sind zwei Momente, die nach meinem Verständnis für die Philosophie tragend sind. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich in einem Haushalt gelebt habe, in dem es sehr viel philosophische Bücher gab, in der es genug ideologische Spannungen gab, die einen selbst zum Denken herausforderten. Und dann hatte ich das große Glück, auf 2, 3 Freunde in meiner Jugend zu treffen, die diesen philosophischen Impetus begleitet haben. Denn ohne Freunde, ohne Lehrer, ohne Menschen, die einem zeigen, wie man argumentiert, kommt man da nicht weit. So habe ich, glaube ich, einfach ein bisschen Glück gehabt, dass ich zur richtigen Zeit auch die richtigen Menschen für meine Grundvermutung, dass etwas grundsätzlich mit dieser Welt nicht stimmen könnte, dass sie ihnen die richtige Nahrung gegeben haben.
Und wer waren Ihre wichtigsten Lehrer und was haben die Ihnen vermittelt?
Nein, das war zunächst einmal einfach ein älterer Schulfreund, mit dem man darüber sprechen konnte. Und dann waren es sehr bald, aus meiner Sicht vor allem, erst erstmal Dichter, französische Dichter, Rimbaud, Baudelaire, Flaubert, das waren wichtige Gestalten für mich, die mir überhaupt zeigten, was Gedanken können, wie man sie künstlerisch schaffen kann und wie viele junge Philosophierende sind dann Schopenhauer und Nietzsche Einfallstore in das Philosophieren, weil in dieser Sprache so viel Energie und auch so viel Revolte ist, dass sie einen ins Denken tragen kann. Das sind, glaube ich, Dinge, die man auch hinter sich lassen kann und sollte, aber insofern ist meine Sozialisierung der Philosophie erstmal eine eigene über Literatur, über Nietzsche und Schopenhauer und dann, wie man es in meiner Zeit und unserer Zeit immer noch tut, dann auch in analytische Sprachphilosophien, die dann eher universitär gebildet sind und eine große Tugend haben, nämlich dass man mit Begriffen vorsichtiger und klarer umzugehen lernt.
Sie sind also skeptisch gegenüber der Universität, weil Sie gar keine Universitätslehrer hier jetzt genannt haben. Das passt auch zu dem, was Sie unlängst in der Zeit geäußert haben, nämlich über den Zustand der Philosophie an den deutschen Universitäten. Sie befände sich in stiller Verzweiflung und in irrelevanter Selbstbespiegelung, die deutsche Universität die Philosophie unterrichten will, aber es nicht schafft.
Ja, die Klage der Philosophen über die akademische Philosophie, die ist sehr alt, sie ist sehr klassisch, sie ist sehr leicht erneuerbar. Tatsächlich ist es im Moment aber so, dass es eine Art Paradox gibt. Es gibt im deutschsprachigen Raum, es gab noch nie so viele sehr gut ausgebildete, sehr benotete, sehr professionalisierte Philosophen, die noch nie so wenig Interessantes, Relevantes für die Gesellschaft produziert haben. Das ist ein Phänomen, das ich die stumpfe Exzellenz nenne. Tatsächlich kann man sagen, auf die Rückschau gesehen, dass wir derzeit keinen Philosophen und auch kein Werk haben, das an Gewicht, Kraft und auch an Frageöffnungen mit dem mithalten könnte, was in den 20er Jahren geschehen ist, insbesondere von den vier Gestalten meines Buches. Es gab einen zweiten Innovationsschub in der Philosophie in den 60er, 70er Jahren und seitdem befindet man sich in einer Nachgeschichte, in der diese Öffnungen bearbeitet werden, diese Fragen ausdifferenziert werden, aber die Philosophie ist dann gut, nicht wenn sie Fragen, die schon bestehen, ausdifferenziert, sondern wenn sie neue Fragefelder öffnet. Diese Öffnungen haben wir nicht gesehen, insofern glaube ich nicht, dass es eine Dramatisierung des Geschehens ist, zu sagen, dass die Philosophie sich derzeit in einer Stagnation, in einem vergleichsweise schwachen Zeitpunkt befindet. Und die Frage ist, wie kann das sein bei einer Philosophie, die institutionell so gut aufgestellt ist wie noch nie?
Deshalb wendet sich Wolfram Eilenberger der Vergangenheit zu, den 20er Jahren der deutschen Philosophie, dieser Zeit der Gipfelstürmer. Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch im Doppelkopf. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruthard Stäblein mit dem letzten Wunsch von Wolfram Eilenberger. Kündigen Sie ihn kurz noch an.
Das ist von einem dänischen Jazz-Pianisten Thord Gustafsson. Das Stück heißt Graceful Touch und das war ein Stück, das ich sehr oft gehört habe, als ich das Buch schrieb. Ich höre eigentlich immer die gleichen Musikstücke, während ich schreibe. Und der Graceful Touch, den kriegt man nicht immer, aber das ist natürlich das, was man sich als Schreibender wünscht.